Duomo Kids. Euer Lieblingsbesenwagen ist kaum an der Haltestelle Via Roma angekommen, um den Jubel der Fans und die unvergleichliche Stimmung an der italienischen Riviera im März einzuatmen. Da setzen wir schon wieder Segel über den großen Teich. Warum der gelbe Bus heute nach Indianapolis fährt? Weil ihr gefragt habt und wir mal wieder den Technik-Nerds Genüge tun wollten. Wir besuchen einen der gefragtesten Interviewpartner in BikeTech und klären, was ist eigentlich Hookless? Also stay tuned und sprich mit dem Fahrer. Mein Name ist Bastian Marx.
Ahoi, mein Name ist Paul Voss.
Und meiner an ich darf.
Na Leute.
Hallo.
Stress im Besenwagen.
Ja, also wir haben uns auch erst vor einer Stunde 15 Minuten getroffen und haben jetzt die Aufnahme gestartet und haben jetzt ganz wenig Zeit, bis unser Interviewpartner aus Übersee dazukommt. Aber das kriegen wir hin. Ich bin optimistisch.
Also, naja, alles, was wir hinkriegen müssen, schaffen wir auch. Das wissen wir aus Erfahrung.
Ja, eigentlich das Wichtigste, Playlist dürfen wir diesmal nicht vergessen.
Mhm, das können wir immer am Anfang der Folge sagen.
Ja, und dann vergessen.
Ja. Okay, lass jetzt Playlist machen.
Okay, gut. Weißt du deine schon direkt?
Ich mach Pop heute. Also ich mache jetzt immer abwechselnd, jetzt habe ich mir gesagt, irgendwas völlig Randomes aus meiner Jugend, was ich natürlich immer noch höre mit 40 fast. Und irgendein Pop, den ich auch geil finde, habe ich auch in meiner Jugend gehört. Aber um zu dem weg, Genüge oder? Zu tun, weil Fahrer ja meistens auch irgendwas relativ Popkulturäres erzählen. Und Andi wird sich freuen. An meinem 19. Geburtstag war ich auf dem Sean Paul Konzert. Ich liebe Sean Paul weiterhin. Temperature ist mein Song diese Woche.
Sehr gut. Ich geh ins ähnliche Zeitalter auf jeden Fall. Und bei mir ist es Nerd. N-E-R-D.
Ja, ja. Auch richtig geil. Ja. Habe ich auch hoch und runter gehört früher.
Genau. Und bei mir ist Run to the Sun. Das ist sogar ein vernünftiger, ist sogar ein vernünftiger Song.
Ja.
Trash kommt nächste Woche wieder. Und
nächste Woche wieder Trash, ja.
Und ich kann allen sagen, ich habe ganz viel NSYNC, Backstreet Boys und so in der Pipeline. Freut euch. Und Nelly. Andi? Eigentlich hatten wir gesagt, Andi, dass ich für dich aussuche, oder?
Na, ich habe was.
Ah, echt?
Und zwar habe ich am Wochenende noch mal den Film Drive gesehen und ich nehme einfach den Soundtrack von dem Film Drive. Nightcall heißt das.
Lied. Auch geil. Das ist hier, wie heißt der Interpret nochmal?
Kavinsky.
Ja, ich komme, Kavinsky, genau.
Kavinsky. Das ist so, das
ist nochmal zum Thema vom Freitag.
So heißt Mark Kevin dich auch im Team, wahrscheinlich intern jetzt so in den...
Kavinsky. Ja, erst nochmal danke an alle, die am Freitag da waren. Es war großartig. Immer wieder beeindruckend, so vor so einem großen Saal zu sprechen und irgendwie zu sehen, dass so viele Leute wegen einem kommen, beziehungsweise wegen Bernhard Eisel.
Ja. Und wegen dir war die
man
nicht
hat
da,
dann,
Basti.
Man hat dann an so einem Abend immer viel zu wenig Zeit für die ganzen Leute, so mit jedem Mal zu quatschen und so weiter. Ich habe da immer so ein bisschen ein schlechtes Gewissen, aber man muss sich natürlich auch um viele Sachen kümmern, dass das alles funktioniert. Ich hoffe, dass alle einen guten Abend hatten und ich habe auf jeden Fall mit ein paar Leuten auch im Vorfeld oder währenddessen beziehungsweise nachher gequatscht und bis jetzt, glaube ich, war's cool für alle.
Ja, leider sind wir noch nicht auf dem Status da angekommen, dass wir quasi eine Crew um uns herum haben, die einfach einen Aufbau machen.
Roadies. Wir brauchen Roadies, ja.
Ich bin ja genau. Roadie.
Ja. Wir releasen demnächst unsere Tourdaten für dieses Jahr, haben wir heute auch in unserem Meeting vorher abgesprochen.
Genau, und demnächst heißt ja beim Besenwagen, das kann morgen sein, aber vielleicht auch erst in ein paar Monaten, wir wissen es nicht. Ist je nachdem, ob wir uns daran erinnern, dass wir es machen wollten.
Ja. Morgen garantiert nicht. Ja. Obwohl, ja gut, wir nehmen heute an einem Montag auf, der übliche Disclaimer, etwas einen Tag früher als sonst. Also es werden viele Nachrichten relevante Nachrichten rauskommen bis Donnerstag, die in dieser Folge natürlich nicht enthalten sind.
Ja.
Aber naja, so ist es halt. Aber unser Interviewpartner heute, der konnte montags, also haben wir auch die Folgenaufnahmen auf einen Montag gesetzt. Die Folge mit Bernhard Eisel, das war auf jeden Fall ein sehr schönes Gespräch. Es waren viele Insights, die ich mir erhofft hatte. Zum Beispiel, wie es in so einem Gruppetto abläuft und wer da der Chef ist und warum. Und die werden wir natürlich wie immer noch ein bisschen aufheben.
Also, kommt auch demnächst Leute,
raus. Genau, demnächst. Leute, die zu einem Live-Podcast von uns kommen, die sind immer, meistens sind die relativ lange so, haben dann Königs- oder Kaiserwissen eine Weile lang.
Gut.
Wie war's für euch am Wochenende? Fandet ihr es auch schön?
War super schön, aber uns rennt die Zeit davon und ich glaube, wir werden sehr viel Zeit bei Mailand Sanremo verbringen, deswegen.
Das stimmt, Okay. Also tut uns leid, Leute, wir quatschen demnächst weiter über persönliche Sachen. Wir müssen jetzt ein bisschen Rennhistorie abhaken und vor allem Mailand Sanremo und dann Experten hier zuschalten.
Genau.
Andi hat sich erstmal, lass ein bisschen vorher anfangen als Mailand Sanremo. Andi hat sich bestimmt gefreut. Alberto Bettiol hat sich einen Zeitfahranzug angezogen und einen Aerohelm und ist losgefahren, als es irgendwie keiner erwartet hat oder so schnell, dass keiner mitgehen wollte in dem Moment. Und vorm Ziel ist er auch ein bisschen abgeschleppt worden vom Motorrad, hat dann auch nicht, war auch nicht, nicht negativ, sagen wir mal. Und auf jeden Fall schönen ersten Saisonsieg eingefahren.
Ja, also so ein kleiner Bettiol-Fan bin ich ja schon. Ich mag den Fahrer irgendwie. Ich weiß jetzt gar nicht, wie er so persönlich drauf ist, aber so Fahrertyp.
Hast du echt noch nie mit ihm geredet?
Rennen? Nee, nicht richtig. Also ich glaube, ist schon ein ganz cooler, netter Kerl, so das, was ich von seinen Teamkollegen zumindest höre, mit denen ich mehr zu tun habe. Aber ja, ist auf jeden Fall mal Full-Kit, ins Aero-Full-Kit gegangen dafür. Denke ich mal, war dann auch geplant, die Attacke. Ja, hoffentlich, was heißt hoffentlich, sieht es jetzt nicht immer so aus, aber.
Vielleicht hat er einfach auch seine Sachen zu Hause vergessen und es gab dann nur noch das im Teambus und hat sich dann spontan überlegt.
Nee, ich glaube schon, dass das All-In war. Also hat er, glaube ich, auch im Interview danach gesagt, wirklich von Überschuhe bis, ja, wirklich Zeitfahranzug, ne? Noch nicht mal so dieser Race-Suit, den die meistens fahren, sondern der richtige Zeitfahranzug. Und eben dieser POC, ich weiß gar nicht, wie er jetzt heißt, das Modell, aber dieser Straßen-Aero-Helm mit Visier.
POC Heslon.
Heslon?
Ja, aber das eigentlich erzählenswert oder also ihr habt das Rennen wahrscheinlich ja dann auch gesehen. Was hat denn Bora mit 5 Mann da gemacht?
Die wollten einfach ein bisschen sich belasten. So.
Die haben es auf jeden Fall nicht geschafft, Bettiol zurückzuholen und ihre zahlenmäßige Überlegenheit in der Gruppe zumindest auszuspielen. Da hätte man wahrscheinlich, also man hat sich dann nachher gefragt, okay, was haben wir jetzt gemacht? Ich weiß nicht, wer im Auto saß oder wie es auch den Fahrern da schon ging. Sie hatten auf jeden Fall keinen so richtigen Sprinter dabei, deswegen mussten sie eigentlich ja irgendwie anders fahren, aber gut. Am Ende
irgendwie anders, ja.
Holt Emil Herzog sein erstes Top 10 bei einem Pro-Rennen, was auch nicht so schlecht ist für einen Neoprofi, direkt bei Mailand Turin. Im Endeffekt war es ein besserer Tag für mich als das ein paar Tage später.
Nokere Korse wollte ich noch mal ansprechen, weil da hat Paul schon in die Gruppe geschrieben, so, da war ich unterwegs, ich habe es nicht geguckt. Und Paul schrieb schon so, was ist das hier für ein, was war das hier im Sprint?
Ja, nicht nur,
ich mir im Nachhinein
nicht nur
diesen Sprint noch mal angeguckt.
Auch davor schon.
Auch vorher auch schon, aber der Sprint war ja auch völlig chaotisch.
Ja, aber ich weiß nicht, also es, irgendwie habe ich das Gefühl, dass immer mehr so eine Taktik, dass du dich als Anfahrer einfach mitten durchs Feld fallen lässt. Und dann, wie die sich zurückfallen, also gab es dadurch 2 heftige Stürze, weil jedes Mal der Anfahrer einfach rausgeht und dann nicht nach links oder rechts, sondern einfach mitten durch die Gruppe, die dann auch verwinkelt ist, plus sich dabei noch umdreht, also er fällt zurück, auch komplett rausnehmen, gar nicht treten. Warum guckt man sich dann noch um? Also ich habe das gar nicht verstanden, das war so richtig, vorhin gerade der letzte Sturz, also auf letzten Kilometer war es, glaube ich, oder anderthalb, das war so, ich würde fast sagen, vorsätzlich.
Ja, kann sein, ne? Gibt solche und solche, glaube ich. Manche, die machen da schon dann quasi den anderen Sprintern. Es gilt so generell. Wie fährst du an? Also natürlich kannst du halt versuchen, die anderen Sprinter noch zu behindern. Ja, also oder sagen wir mal, was heißt behindern? Also du könntest natürlich den Weg für die anderen Sprinter versuchen, länger zu machen. Aber es gibt mit Sicherheit auch manche Leute, die da ein bisschen rabiater sind als andere.
Aber da hat einer einen guten Punkt gemacht auf X und meinte, du hast halt eigentlich, also ich meine, du hast ja halt keine Handhabe auch als UCI wirklich, ne? Also ich finde, das sieht man immer mehr, diese Fahrweisen. Und du siehst auch, dass bewusster gemacht wird. Und
ich finde es nicht mehr. Also ich habe es bei manchen tatsächlich vermisst, sogar in letzter Zeit. Also ich glaube so die Leute, die das, also der einzige Fahrer, der das öfter mal macht, zumindest auch in einem fairen Rahmen, finde ich, ist Murkoff. Früher war es ja mit Cavendish Renshaw, also da musstest du ja quasi gegen zwei sprinten, wenn Renshaw angefahren ist. Ja, also nicht viele machen das. Manche schwingen halt so komplett raus zur Seite und haben dann auch keine Lust, sich von diesem Feld überholen zu lassen. Das gehört ja auch dazu. Also du gehst ja auch dann nochmal ein Risiko selber für dich ein als Anfahrer, wenn du da einfach sagst, okay, ich gehe jetzt nur so weit raus, dass mein Sprinter vorbeikommt und alle anderen müssen mich rechts und links überholen.
Ja, ja.
Vielleicht guckt man auch mal so nach hinten.
Die haben sich durchs Feld fallen lassen. Also die haben aufgehört zu treten. Ja.
Leicht gut, bergab noch. Bei Nokere stehst du dann halt auch direkt auf dem Pflaster da hoch.
Ja, aber ich glaube, da kann man jetzt hin und her reden, wie man will. Das war jetzt nicht die saubere Art, da rauszugehen und sich zurückfallen zu lassen durch die Gruppe.
Ja.
Also da kann man schon mal bei so einem Finale anfangen. Der Typ hat sich
da
selber hingepackt.
Du weißt jetzt auch da nicht, zu welcher Seite du rausgehen musst. Also da muss man auch die Zielankunft von Nokere mal so ein bisschen hinterfragen. Ich meine, die gibt es jetzt schon lange und es gibt immer wieder Stürze. Jeder weiß das. Ist halt auch ein gefährlicher Sport, muss man mal so sagen. Manche Sachen lassen sich auch nicht verhindern, auch wenn du jetzt noch eine siebte Regel für Sprintfahrlinie, keine Ahnung, weiß ja sowieso keiner, wie die angewendet werden und ob sie angewendet werden. Manche Sachen kann man auch einfach nicht ändern oder muss man vielleicht auch nicht ändern.
Okay, gut. Da kommen wir nicht überein, von daher lass weiterziehen.
Ja, was willst du denn da jetzt machen? Willst du jetzt sagen, jeder Anfahrer muss zur anderen Straßenseite raus?
Nein.
Also du darfst ja eigentlich auch nicht
nein.
zu den Fahrbahn wechseln.
Nein, aber ich finde so eine Fahrweise, und da kann man jetzt, wenn das in einem Rennen zweimal passiert und zweimal zu solchen Stürzen führt, die auch jedes Mal heftig waren, weil es eh schon enge Straßen sind, und jemand rausgeht und einfach nicht mehr gewillt ist, irgendwie dann auch quasi so weiter zu treten und sich aus der Gefahrenzone, ja, in Anführungsstrichen, rauszubewegen, sondern halt sie einfach mitten in den Sturm reinrutscht, bewusst. Also du kannst mir nicht sagen, dass es nicht bewusst war. Das finde ich schon nicht sportlich fair. Weil der Typ natürlich dabei noch selber stürzt, das macht die Sache nicht besser. Aber wenn ich das sehe von außen, finde ich das nicht gut. So, aber ja, wie gesagt, ich bin jetzt auch schon lange nicht mehr in dem Sport dabei und bin so einen Sprint auch lange nicht mehr gefahren und kann sein, dass es wirklich nicht unumgänglich ist, aber das war jetzt, finde ich, zweimal zu heftig. Ist auch egal, weil was ist mit Lefebvre 20K oder sorry? Ist das?
Habe ich das richtig gelesen?
Den habe ich zumindest da getroffen bei Nokre. Ich war ja da.
Und hat er sich dazu geäußert?
Man musste Eintritt zahlen, um an die Zielgerade, also zumindest an den in den Bereich vom letzten Kilometer oder sowas zu kommen.
Wie viel?
5 €.
Geil.
Und das war aber auch einfach
richtige
so.
Richtige BDR-Verhältnisse.
Das war eher so, es war wirklich so, es standen halt zu jeder, auf jeder Zugangsstraße stand halt irgendwie, standen ein paar Ordner und die haben einfach gesagt, 5 €, 5 €. Also keine Ahnung, wo die 5 € hingegangen sind.
Das finde ich schon wieder sympathisch. Also
aber man hat auch ein Ticket bekommen, war jetzt nicht so viel los. Ich meine, es ist auch unter der Woche. Also es sind schon immer so ein paar hundert Leute da, die stehen dann da auch und hauen sich halt voll einen rein. Also Bier, also jeden Cocktail konntest du da quasi an der Theke bestellen.
Geil.
Und da habe ich dann auch meine zwei alten Teamchefs getroffen, zufällig. Patrick Lefebvre und Ivan Vermohl. Die standen beide da, haben Bier getrunken und sich das Rennen angeguckt. Ja, wurde jetzt verdonnert, oder? Von der
Also irgendwie weiß ich nicht genau. Ich habe gelesen
Ethics
und ich habe das auch
oder?
Gar nicht mehr großartig hinterfragt. Ich habe es einfach irgendwie so in 2 Minuten gelesen und da einfach hier aufgeschrieben, dass Patrick Lefebvre sich entweder öffentlich entschuldigen soll für seinen Angriff beziehungsweise seine Darstellung der Dinge zu Julien Alaphilippe und seiner Frau oder 20.000 Franken bezahlen soll.
Hm.
So war es, oder? Habe ich da was missinterpretiert?
Ich habe es nur über. Also ich weiß gar nicht, ob es explizit um den Vorfall ging oder generell. Also, dass er einfach.
Generell.
Ja, es, ich
einfach
mein,
für deine Existenz.
Nee, es gab ja schon mehrere Aussagen, die kritisch waren. Und ich glaube, das wurde jetzt dem. Es gibt verschiedene Abteilungen bei der UCI und ich glaube, diese ja. Ethikkommission, die hat das vorgeschlagen, diese Strafe, und hat das an die, an den professionellen Radsportabteilungen, Straßenradsportabteilung weitergegeben. Wie das Ganze jetzt weiter verfolgt wird, weiß ich jetzt gar nicht.
Ist mal wieder absolut rechtlich nicht bindend, was da entschieden wird, natürlich. Das kommt mir immer so ein bisschen vor wie so ein Amt, die UCI. In Deutschland wäre das ein Amt, wo so Leute zusammensitzen, aber auch so ein Amt, was nicht. Es hat ja auch sein eigenes Gesetz.
Ja, also ich meine, die UCI kann schon Strafen verhängen an Lizenzinhaber, so, ne? Und da zählt er dann dazu. Ich meine, das ist jetzt aber halt, wie gesagt, noch nicht beschlossen. So, die Ethikkommission kann halt nur vorschlagen. Weiß ich nicht, wie es dann weitergeht. Ne? Wahrscheinlich klären das dann die Anwälte oder wie auch immer.
Ja, also bis jetzt habe ich auf jeden Fall, wenn ich das nicht fehlinterpretiert habe, bis jetzt habe ich keine öffentliche Entschuldigung gesehen oder gelesen.
Nee, nee, also solange, also ich denke mal, noch ist die auch ja nicht offiziell gefragt worden, oder? Also ist ja nur ein Vorschlag der Ethikkommission, ob das jetzt die Abteilung der UCI dann weiterverfolgt oder nicht. Wer weiß, wir werden am Ball bleiben.
Ich hab gestern eine Serie gesehen, das ist auch sowas, so jemand hat quasi Schulden und dann meinte der die eintreiben will, meint so, okay, ich erlasse diese Schulden, aber dafür will ich eine Entschuldigung. Die soll aber in einem Hühnchenkostüm sein und gesungen.
Die Szene solltest du auf jeden Fall nochmal im Original angucken, die ist nämlich deutlich besser als die deutsche Synchronisation.
Ah, okay, alles klar. Das mache ich.
Können wir jetzt auch noch anfangen, hier Serientipps zu geben?
Ja.
Geht nämlich um die Serie The Gentleman. Kann man sich mal angucken, wenn man will.
Kriegt ja natürlich gerade jeder vorgeschlagen, wer in seinem Stream da. Aber ja, können wir auch irgendwann mal machen. Unsere Lieblingsserien.
Das ist so Quatsch.
Wenn das irgendjemanden interessiert. Wenn der Radsport mal ausgeht.
Ich gucke auch, guck auch kein Fernsehen. Ich höre keine Musik, gucke kein Fernsehen.
Was wir in den letzten drei Folgen wahrscheinlich noch thematisiert haben, also wirklich in den letzten drei, hat Lotto Destiny direkt umgesetzt. Andi, du meintest schon in der letzten oder der vorletzten Folge so, ja, bei den Belgiern ist das aber auch so, wo ich meinte, okay, Van Eetveld und Van Gils haben jetzt wahrscheinlich auch so einen hohen Marktwert. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass die da bleiben. Aber du meintest dann so, ja, bei den Belgiern und den belgischen Sponsoren ist es dann auch so, dass die auch schon schnell für ihre eigenen Talente die Kohle freimachen können. Und so scheint es passiert zu sein. Zack, zack, beide verlängert innerhalb von einer Woche.
Ja, gut, inklusive 2026. Ich weiß jetzt nicht, wie das Budget bei denen aussieht, aber und kenne natürlich ihre Verträge vorher nicht. Aber
ich denke schon, dass sie höher werden.
Ist jetzt nicht nur bei Belgiern üblich, bei belgischen Teams. Also schon, wenn jetzt ein Fahrer sehr, sehr rasanten Leistungsanstieg hat oder sagen wir mal die Ergebnisse, dann liegt es natürlich auch im Interesse vom Team, dass der Fahrer happy ist und langfristig bleibt. Also öffnet man dann mal so einen Vertrag? Ja, natürlich. Also es hat halt, aber ich meine, wenn du jetzt so zwei Talente mit der aussichtsreichen Zukunft hast oder deine Topfahrer, dann ist das schon üblich, dass Verträge geöffnet werden beziehungsweise neu verhandelt werden und dann frühzeitig verlängert werden. Also ein anderes Beispiel, zum Beispiel Mats Pedersen ist noch nie bis ans Ende seiner Vertragslaufzeit gekommen. Ja, der wurde immer frühzeitig verlängert. So.
Der Arme. zu Mats Pedersen kommen wir gleich auch noch. Jetzt noch kurz zu Paul Lapera. Also ich habe gar nichts Großartiges zu sagen, aber ich habe halt gestern noch mal so ein bisschen rumgesappt, was so für Radrennen laufen an so einem Sonntag, wo dann halt am Samstag schon das große Radrennen war und habe in diesen Cap de France reingeschaltet und dann hat der schon alle echt stabil abgeledert am Ende. Und dann habe ich noch mitgekriegt, dass er das Rennen am Vortag auch gewonnen hatte. Und die Konkurrenz war jetzt auch nicht so mega scheiße. Mal wieder ein neuer, junger Fahrer, der, also ich will einfach nur sagen, so unglaublich, wie viele Fahrer immer wieder schnell fahren dieses Jahr, von denen ich vorher noch nicht viel gehört habe.
Ja, also man muss sagen, man hat natürlich auch noch in Frankreich einfach einen Rennkalender für Nachwuchsklassen und auch generell, ne, also dieser, das allein schon so ein Cup gibt in Frankreich, wo es denn aus rein UCI 1.1 oder höherwertig
besteht. Ja, wo einfach World Tour Teams fahren.
Also ich glaube, du kennst auch manchmal Fahrer von den französischen Teams nicht, die nur bei diesen Cup-Rennen unterwegs sind und gar keine World Tour fahren und haben trotzdem am Ende des Jahres 70, 80 Renntage wahrscheinlich. Das ist schon krass. Und auch die Nachwuchsarbeit der französischen World Tour Teams in den letzten Jahren war sehr gut, muss man sagen. Also nicht nur Groupama FDJ hat da viel gearbeitet, sondern AG Désert mit dem Junior-Team, was sie zuerst hatten, da glaube ich auch schon ein bisschen früher viele, viele gute Jungs jetzt in letzter Zeit gehabt, die jetzt ja so langsam ins Alter kommen, um dann bei den Profis in Erscheinung zu treten. Und der besagte La Pera, hört sich irgendwie spanisch an, ne? Aber der hat vor ein paar Jahren schon die kleine Lombardei-Rundfahrt gewonnen, also die Ausgabe für U23. Und,
also er hat sowohl das Rennen am Samstag als auch das Rennen am Sonntag solo gewonnen. Das Rennen am Samstag mit einem 18 Kilometer Solo, das Rennen am Sonntag mit einem 1 Kilometer Solo, wo ein Luis Esque, der jetzt auch nicht der schlechteste ist, es ging am Schluss nur noch rechts, links, kreuz und quer, so ein bisschen hoch, runter, der einfach so hart von vorne gefahren ist, dass das Feld, was kurz vorher noch relativ groß war, wirklich einer Reihe mit mehreren Lücken war. Und der Typ war so schlau dahinter, der hat noch eine Attacke abgewartet, wo die eigentlich zu zweit waren. Und den lederte aber auch so ab, dass der gar nicht mehr mitfahren kann und ist dann solo auf dem letzten Kilometer und kann es auch wirklich völlig stabil ins Ziel bringen. Also Demonstration der Stärke. Bin gespannt, was wir von dem sehen in demnächst.
You heard it here first.
Ja. Mailand Sanremo, lasst mal kurz mit meiner Frage hier reingehen. Was war welchen Auftrag hatte Luke Plepp?
Wahrscheinlich
keinen. Habt ihr das auch gesehen? Aber, also Luke Plepp komplett weiß, weiße Hose, weißes Trikot, letzte Posi.
Ja,
ich hab geguckt ab den Carpi, was ja noch ein ganzes Stück ist. Da war es natürlich schon so ein bisschen zügig oder kurz vorher sogar schon eingestellt. Luke Plepp immer letzte Posi. Und auch als es weniger wurden, bis in Poggio rein, also nur noch ein Drittel des Feldes, Luke Plepp immer noch letzte Posi. Was hat er gemacht?
War halt dabei, ne?
Weiß ich nicht, ja, war dabei. Konnte vielleicht nicht so richtig.
Konnte nicht so richtig, aber wollte auch nicht.
Ja, aber der ist bei Paris-Nizza auch schon so rumgefahren, als er selbst da im gelben Trikot war. Der fährt immer letzte Posse, der macht den auf irgendeiner der Yates-Brüder. Ich glaube, beide, die fahren ja auch immer ganz hinten. Ich glaube, das ist so ein Ding einfach bei denen. Da machen die einfach gerne in dem Team oder haben die da gelernt anscheinend.
Ja, gut, aber es ist auch, ja, keine Ahnung. Ist immer so halb abgefallen, war aber dann doch wieder da.
Ja, ja.
Okay, aber er hat einfach keinen gehabt und
wäre dir aber ohne die weiße Hose und das Meistertrikot gar nicht aufgefallen.
Nee, aber so ist halt relativ eindeutig.
Irgendeiner muss ja letzte Position fahren, weißt du?
Und richtig.
Nur weil bei ihm ist halt jetzt aufgefallen. Das sind die Bürden, wenn du so ein Trikot fährst oder so eine Hose.
Australischer Meister übrigens, wer es noch nicht gemerkt hat, deswegen weißes Trikot, weiße Hose.
Ja, Style-Vorbild Mathieu van der Poel. Ja, wo fangen wir an?
Ja, beim jetzt natürlich so Carpi noch nicht viel passiert, aber dann jeder dachte. Ja,
doch, klar. Können
wir thematisch dabei bleiben?
Na, Carpi voll viel passiert, weil Carpi Pierre Laporte abgefallen, als wenn er den ganzen Tag von vorne gefahren wäre. Nee, der ist gar nicht. Habe ich gerade
Pierre Laporte.
Wer ist bist du noch bei Paul
Christoph heißt
La Pera.
Christoph Laporte. Überraschend, ich dachte, also der sah einfach nicht gut aus dann im Anstieg und dementsprechend ist auch abgefallen.
Da wusste man, der gewinnt heute nicht mehr.
Ja, das war da dann sicher.
Und UAE Riesenansage gemacht, also
ey, lächerlich.
Fernandes, ja, hier der große, auf jeden Fall, ich dachte mir, okay, jetzt geht's richtig rund.
Nee, das konnte man gar nicht denken, weil die schon die ganze Anfahrt verkackt haben. Also die haben ja...
Ja gut, was heißt, also ist natürlich auch nicht so schwer, nicht so einfach, ne? Also, gut.
Also
wollen ja noch kurz, ein paar mehr da vorne reinfahren.
Aber ja, lass mich kurz die ganze Erklärung machen, worum es überhaupt geht. Wieder, der Teammanager von United Emirates hat als Ansage rausgegeben, dafür, dass Tadej Pogacar gewinnt, müssen wir die Cipressa unter 9 Minuten fahren. Das ist der Key Factor. Also Cipressa, der vorletzte Berg, der ein bisschen länger ist als der Poggio, müssen wir Rekord hochfahren, dass alle, die sprinten können, völlig im Arsch sind oder weg. Und das machen wir und deswegen wird Tadej gewinnen. Wie ist es gelaufen?
Naja, die haben sich nicht, die haben sich auf die Reihe bekommen, in voller Mannschaftsstärke unten in den Berg reinzufahren. Da kam immer einer nach dem anderen wieder nach vorne. Den längsten Stint ist Del Toro gefahren, der irgendwann aber so sehr am Limit war, dass wenn du Mathieu gesehen hast, dachtest, dass Mathieu da gerade KB hochfährt und Del Toro einfach im Intervall hängt.
Das leider schon in der ersten Hälfte des Berges.
Ja, und auch Tadej dahinter, der hat am Ende ja auch gesagt, das war das einfachste Radrennen, was er je gefahren ist, nach dem Motto. Und so sah der auch aus, ne? Also ich glaube, der hätte Del Toro schieben können währenddessen.
Also grundsätzlich wäre die Taktik ja nicht so schlecht gewesen, wenn man sie durchgesetzt hätte.
An sich ja auch die richtige. Weil das stimmt natürlich, du musst sie da ans Limit bringen, aber du musst halt mit dem Team, mit dem sie da angefahren sind, von Anfang an voll ballern. Und die ersten 1,5 Kilometer oder so, ne, da ist ja gar nichts richtig passiert.
Ja, da war noch keiner wirklich vorne.
Da waren die noch nicht da, genau.
Genau.
Aber man muss ja natürlich sagen, ne, also der Positionskampf für die Cipressa, der
ist brutal, ja.
Der ist nicht, also da in einer geschlossenen Mannschaftsstärke reinzufahren, das ist halt auch nahezu unmöglich, würde ich sagen. Also gerade
mit dem Team, ja. Also das,
du schaffst halt auch so ein bisschen aus einer Abfahrt, ne?
Ja.
Also vielleicht hat schon da habe ich mich im Nachhinein gefragt, als ich dann noch irgendwie hier so ein anderes Rennen am Wochenende gesehen habe, dachte ich so, warum bringen die eigentlich keinen so richtigen Rouleur mit für diese Aufgabe, weißt du? Also warum kein Polit oder Bjerg?
Ja,
also die haben auf dem Papier konnten natürlich die Jungs, die da nicht dabei waren, jetzt noch an der Cipressa schneller fahren, aber du musst halt einen haben, der die da alle zusammen reinbringt. Und den fand ich, hatten sie jetzt nicht. Also ein Kovi.
Ja, ja, das Problem ist.
Der hat es geschafft, vorne reinzufahren, aber nicht geschafft, dass da hinten noch ein paar andere mit am Hinterrad
dabei sind. Das Problem mit der Cipressa ist ja auch, ich glaube, das kann man nur, also das hört sich irgendwie komisch an, aber das kann man, glaube ich, nur wissen, wenn man es mal gefahren ist. Der Berg, der ist halt komisch, das ist kein Berg im Sinne von einem Berg. Das ist ganz komische Dynamik, wie du da reinfährst, weil die Komposition des Feldes einfach auch eine andere ist, als jetzt, weißt du, also es ist ja ein sehr Sprinter-Klassiker-lastiges Feld. Und deswegen sind die Geschwindigkeiten irgendwie auch im Vorfeld andere. Das Bergfahrer kommen auch bei dieser Steigung, wie sie eigentlich da ist, gar nicht so richtig, die können gar nicht ihre Stärken ausspielen, weil er einfach zu schnell ist. Ja, ich glaube, so Nils. Ja,
mit was für einem Schnitt fährt man da hoch? Über 30.
Ja, das weiß ich jetzt gerade gar nicht, um ehrlich zu sein. Aber er ist verdammt schnell. Also ich glaube, so ein Miguel Bjerg an einem guten Tag, der hätte das Ding da auseinandernehmen können. Weißt du, weil der kann das halt einfach auch. So Nils Politz, so Leute brauchst du da eigentlich. Ja. So reine Bergfahrer, die sind einfach zu leicht, um dann da die richtig hohen Wattzahlen aufs Pedal zu bringen.
So wie Schmidtbrück.
Hä? Schmidtbrück?
Das ist hier so ein Anstieg in der Eifel.
Ah ja. Von daher, es war halt, glaube ich, als er die Aussage gemacht hat, Martin, und dann hast du die Startliste gesehen, dachte ich, okay, gut, das kann böse werden. Aber dann im Rennen hast du halt auch gemerkt, ja, okay, gut, das sind halt nicht die Richtigen, um da irgendwas böse zu machen.
Ja, also ich glaube, aber selbst wenn sie da voll und reingefahren wären, ich glaube, so den richtigen Unterschied hätten sie dann auch nicht gemacht, oder? Also ich meine, waren jetzt verzögert, vielleicht 1,5 Minuten, wo sie dann richtig aufgedreht haben.
Ja,
aber
es macht einen Unterschied, ne? Also es ist...
Ja, wenn du das ganze Ding wirklich in der Zeit fährst, die sie vorhatten,
am Ende sind sie jetzt
schon weniger Leute da.
Fährst du 30 Sekunden schneller. Also,
ja, aber wie gesagt, ich glaube, da... da wären auch jetzt, da wären vielleicht 5, 6, 10 Fahrer, 15 abgefallen. Ja? Also so die du da abgehängt hast, also die sind auch so abgefallen. Also Milan ist da zurückgefallen. Fast alle großen Sprinter. Und selbst ein Koi war in Schwierigkeiten so, ne? Also die hätte es vielleicht noch komplett abgehängt, aber ich glaube, am Ende wärst du nicht mit 20 Mann in Poggio reingefahren, auf keinen Fall.
Ja.
Also diese Rechnung, die Machin da aufgestellt hat, der hat natürlich sich vergangene Ausgaben angeschaut, ja, und hat gesehen, okay, wenn sie so und so schnell fahren, dann sind es 30 Leute, wenn es so und so schnell fahren, sind es 40, 50 und so weiter. Und hat dann hochgerechnet, ja gut, wenn wir unter 9 fahren, dann dürften es ja nur 20 sein. Glaube ich nicht. Ich glaube, das Niveau ist einfach mittlerweile auch so, dass auch unter 9 Minuten fahren da deutlich mehr als 20 Leute drüber.
Das Wichtigste der Cipressa ist, wie du reinfährst. Wenn du den, wenn den Leuten unten die Zeit gibst, sich zu sortieren, weil sie keine gute Position hatten beim Reinfahren, durch diese Anfahrt, die echt schon ziemlich krass ist, also technisch einfach, aber die Zeit wurde halt gegeben. Das heißt, Helfer konnten wieder nach vorne kommen, alle konnten sich in eine bessere Position wieder bringen. Danach war es natürlich schnell, aber gerade diese 1,5 Minuten, die sie am Anfang nicht Vollgas gefahren sind, hat dafür gesorgt, dass es nicht diesen Unterschied gab. Klar hättest du jetzt Mathieu, hättest du zwingenderweise wahrscheinlich nicht aus der Reserve gelockt und so, aber es geht ja auch darum, dass die mit weniger Helfern, weniger in Anführungsstrichen frischen Helfern dann in den Poggio fahren, die positionieren können und sowas. Also ich bin schon der Meinung, dass wenn die unten hätten voll reinfahren können, ohne rausnehmen zu müssen, dann wären viel, viel mehr explodiert von den Helfern gerade. Und ich glaube, dann wäre nochmal eine Situation kommen. Guck mal, dass Milan kommt ja nochmal zurück, weil die vorne so langsam sind, ne? Dann irgendwann auch nicht genug Helfer da sind. Aber der kommt halt auch mal zurück, weil der Abstand halt nach der Cipressa auch nicht so groß war. Der kann ja nochmal Pedersen positionieren. Also es ist ja immer, das sind ja so Bausteine. Also ich glaube schon, dass du, wenn Pogacar gewinnen will, musst du die Cipressa von ganz unten schnell fahren, alle so müde wie möglich zu machen. Aber ja, nichtsdestotrotz, also ich meine, das war natürlich trotzdem zügig, ne? Ich glaube, die drittschnellste Zeit überhaupt bis jetzt. War das? Oder so? Also war jetzt ja trotzdem nicht langsam.
Ja, ja.
Aber was ich interessant...
Also insgesamt war es, glaube ich, das schnellste San Remo.
Ja, genau. Und da finde ich immer interessant, wie dann auch so die Kommentatoren im Englischen, habe ich es ja nur geschaut, gesagt haben, er ist das schnellste und dann Pogacar sagt gleichzeitig das einfachste Rennen für ihn. Ich glaube, dass die immer vergessen, so muss halt auch den Kontext sehen. Also nur weil es das Schnellste war, weiß nicht, dass es das Härteste gewesen sein muss, im Gesamten gesehen. Und das wird ganz oft irgendwie auch vergessen dann dabei.
Ja, also allein die Anzahl, die da dann unten noch ankommt, halt so eine große Gruppe wie jetzt die letzten Jahre eigentlich nicht. Oder die Fahrer, die da noch ankommen, dass dann Philipsen in dieser Gruppe drin ist,
ja, aber
bedeutet
weißt du,
ja auch, dass es nicht so...
Weißt du, warum die so ankommt? Weil Mathieu nicht mit durchgezogen hat.
Ja, natürlich, klar.
Jetzt springen wir natürlich vor, aber in dem Moment, wo Pogacar das erste Mal attackiert, Mathieu mitgeht und dann rausgeht und nicht weiterfährt. Ich glaube, weil der Tüten zu war, aber er hätte ja gekonnt, weil er fährt ja nachher nochmal ein Loch zu Pogacar. Und das ist der Grund, weshalb es so nicht, ich glaube, eigentlich hätten wir sehr wahrscheinlich einen Sprint, ich glaube, Mathieu war sich nicht sicher, hat es deswegen nicht gemacht, aber normalerweise hätten wir, glaube ich, einen Sprint gesehen, Mathieu, Pogacar da unten. Pogacar, Mathieu, weil...
Aber die sind doch, also am Ende sind die doch zu dritt eigentlich.
Nein, oben über die Kuppe nicht. Oben über die Kuppe sind sie zu zweit und dann fährt Mathieu ja schon nicht mit. Mathieu fährt aber auch bei der ersten Attacke von Pogacar, fährt er nur ans Pogacar Hinterrad und fährt dann nicht weiter, weil er sich, glaube ich, nicht sicher war. Aber er hatte ja schon die Beine, weil er konnte danach ja die zweite Attacke kontern und das Loch zufahren. Und
die
dann
zweite Attacke übrigens, dachte ich mir so, okay, die sind alle mega blau da in dieser Gruppe, ne? Aber
blau?
Ja.
Was ist das? Warum sind die blau?
Grau, was auch immer, ja, halt voll Laktat. Aber
die sind schon blau angelaufen, voll Laktat.
Ja,
die waren blau.
Den dann nochmal so fahren zu lassen oder keiner rechnet damit, dass jetzt nochmal so eine Attacke kommt, dachte ich mir auch so, Leute, was ist los mit euch? Das sind jetzt noch irgendwie 500 Meter. Und ihr habt es schon alle fast geschafft und jetzt denkt ihr euch so, okay, jetzt passiert nichts mehr hier, oder was?
Nee, die konnten nicht. Das, Die haben, ich glaube, die hast schon gemerkt,
ja, Mathieu konnte doch. Der sitzt hinten in der Gruppe. So, der muss um die ganze Gruppe rumfahren.
Ja, aber der, ich sag dir, der hat er ja im Interview nachher auch gesagt, du hast aber im Rennen schon gemerkt, als, wie gesagt, nach der ersten Attacke nicht selber weitergefahren ist. Das hätte er gemacht, hätte er, wenn er gewusst hätte, oder wenn er das Vertrauen sich selber gehabt hätte in dem Moment. Das hatte er aber nicht. Und dass er beim zweiten Mal mitfahren kann, ist er nur, weil er sieht, da, wenn er da nicht mitfährt, war es das. Also es war so, er musste es machen. Und ich hab Mathieu selten gesehen, wie er sich so strecken musste wie in dem Moment. Oder? Also da hast du gesehen, da ist der 100% auf 120% gefahren, um da nochmal hinzukommen. Ja. Und dann die Abfahrt lässt er ja auch die ganze Zeit ein Sicherheitsloch. Hat er auch vom Poggio, von der Cipressa runter schon gemacht. Also der hat für mich nicht so einen selbstbewussten Eindruck gemacht, weißt du?
Also, ja, erste Rennen, ne? Ich meine, er hat beim ersten Rennen, ist schon mal an San Remo als erstes Rennen gefahren, war da auch Dritter. Aber das ist vielleicht so dann der Unterschied, ne? Dass wenn du schon so ein bisschen einfach Rennpraxis so hattest, so dann kannst du dich selbst ein bisschen besser einschätzen. Ja, gut, er hat natürlich noch andere Ziele im Frühjahr, hat einen Kompromiss gemacht, hat das Rennen ja auch schon gewonnen, hat er auch vorher gesagt, ne? Er konnte ja auch so ein bisschen, ich sag mal, pokern, er musste nicht so alles auf eine Karte setzen. Und hatte natürlich auch mit Philips niemanden dabei, der stark genug war, mit den ersten 10 da rüber zu fahren oder 12. Und dann eben, der sich dann wiederum ja voll darauf verlassen konnte, auf Sprint zu fahren. Also er musste ja nicht direkt als Erster die Attacke mitfahren und so weiter. Also das ist schon den besten Rennverlauf, würde ich sagen, Philipsen auch, ne? So dass er da.
Definitiv. Auch wie reingefahren wurde, dass der ganze Zeit eigentlich reingefahren. Die ganze Zeit nur, wie heißt der Belgier?
Stuyven.
Nee.
Ach so.
Valens. Dass Valens eigentlich den ganzen Berg von vorne fährt. Du hast, also der war ja, da hat halt auch wieder einen Mann gefehlt. Ne? Der hätte noch einer nochmal erhöhen müssen. Also da waren echt so ein paar Dinge. Ich glaube wirklich, hätte Pogacar ein anderes Team gehabt. Also vielleicht, wie du schon sagst, ein Bjerg und Nils Pole. Solche Leute, die anders da reinfahren können und das anders angehen können, dann wäre es für die anderen noch wesentlich schwerer geworden. Weil Pogacar war an dem Tag der Stärkste. Mhm. Ey, der wird im Sprint, ne? Also hat auch nicht viel gefehlt, dass er da vorne noch im Sieg mitsprintet. Der war so schnell.
Ja, also, das ist schon brutal. Gut, ist er natürlich auch im Windschatten dann von den ersten beiden dann gefahren, aber ja, wird trotzdem halt noch Dritter. Ja. Aber das ist ja auch nichts Neues, ne, dass er sprinten kann nach einem langen Rennen. So. Beziehungsweise dann gleicht sich das wieder aus, die eigentlich besser sprinten, werden dann langsamer.
Ja, aber ich fand's, ich fand die ganze, also das Rennen ist ja eh, ne, so letzten Beinberge das Geilste und Cipressa brauchst du mittlerweile nicht auch nicht mehr gucken, so ungefähr, weil es auch, wird immer uninteressanter gefühlt.
Ich hatte halt die Hoffnung, dass es dieses Jahr mal wird und dann war es wieder, eigentlich hätte man sich auch nicht angucken müssen.
Aber die Positionierung rein in den Poggio und auch da, ne, da war Mathieu halt auch nie so richtig, also nicht immer da, wo er sein musste. Er musste halt ein, zwei Mal auch korrigieren, auch wenn es so zwei, drei Fahrer sind, wo du vorbeifahren musst, aber
es sieht schon. Also Mats hatte leider mal Poggio auch, hat glaube ich mehr als ein, zwei Fahrer überholen müssen, um dann wieder in der Position zu sein, wo du sitzen musst. Also du musst ja
bei Pogacar ist aber abgefallen, oder von der Pool, ne? Bei der ersten Attacke konnte er nicht mitgehen.
Ja, aber da fährt er ja so, auch schon.
Der hatte so 10
mehrere
Meter.
Mehrere Positionen gut. Ne, also im unteren Teil von Poggio, wo auch Valens richtig Gas gibt, also das hat ihm auch schon, und er musste natürlich, also er war auch schon an der Cipressa immer direkt am Rad von denen, ne? Also hat super viel investieren müssen, weil er konnte sich nicht so zurücklehnen, wie es ein Philipsen gemacht hat, ne, weil er es vielleicht auch nicht kann vom Typ her, weil er dazu nicht abgeklärt genug ist, so, aber ja. Das ist dann am Ende, warum man nicht mehr aufstehen kann im Sprint so richtig, ne?
Ja.
Ich würde, also was ich noch sagen muss, wer ja für mich völlig überraschend so stark gefahren ist, weil er hat eigentlich auch das Gleiche gemacht wie Mats, also ist auch auf die Option gefahren, wir kommen mit 6 Mann unten an und nicht mit 12, Michael Matthews. Also vor allen Dingen so im Vorfeld jetzt irgendwie völlig unterm Radar gewesen, oder?
Ja, aber der ist halt einfach, also ganz ehrlich, wenn der fit ist, ist der immer ein Kandidat, ne? Also der gewinnt halt sehr selten, aber halt immer ein Kandidat. Das ist krass, ja. Oder?
ist aber auch schon einfach so lange dabei, dass man jetzt so denkt, okay, der ist halt schon so, der ist abgehakt, weißt du, das finde ich. So,
aber es überrascht
ihn
dann auch nicht,
so alt,
auch nicht,
ne?
Oder?
Der ist 33 Jahre alt.
Ja. Aber wenn er dann Zweiter wird, das überrascht dann in dem Moment aber auch nicht. Also
das nicht, aber dass er so stark war.
Genau. Man muss also ja jetzt meine, auch ganz ehrlich sagen, der hat das Rennen
so
gut wie gewonnen.
Ne?
Ja. Also ja. Er hat eigentlich, ist eigentlich exakt dieselbe Leistung gewesen, als hätte es gewonnen.
Zweimal schon.
Ja.
Also, ne, und das ist jetzt, glaube ich, 10 Jahre auseinander so ungefähr fast.
Ja.
Der Typ ist einfach ein richtig, das muss man sagen, ist halt ein richtig, richtig guter Rennfahrer. Also das ist halt einfach so. Und was auf jeden Fall auch geil danach war, diese ganzen Kommentare gegenüber Lance, ne, wo sich ja irgendwie alle umarmt haben und so. Und muss schon sagen, ey, Pogacar, ne? Ey, ich hoffe so sehr, dass er jetzt einfach diesmal noch seine beschissene dritte Tour gewinnt und dann einfach alle anderen Radrennen versucht zu gewinnen. Ich hoffe es einfach so. Das wäre so geil, auch so in diesem frühen Alter, weißt du, dass er wirklich dann alles versucht zu gewinnen, so ungefähr.
Mhm.
Weil der tut dem Radsport so gut. Ja.
Das macht schon Bock.
Ja, ja. Ich
muss ja auch sagen, dass es ehemalige Teamkollegen sind, ja, die beide, glaube ich, zur gleichen Zeit sogar Neoprofi geworden sind.
Ja.
Kann das sein?
Ja, ich glaube schon, ja.
UAE, also Jasper Philipsen und Tadej Pogacar. Von daher, also natürlich gibt es da freundschaftliche Verhältnisse, ne? Und auch, ganz ehrlich, also
Pogacar und Matthews haben Carpool gemacht. Von Monaco.
Sind zusammen hingefahren, ja.
Nach Mailand.
Ja, das ist schon geil. Ja, was ich vor allem auch geil finde an diesem Sanremo, ist, dass keiner von uns recht hatte. Wie oft kommt das noch vor im modernen Radsport, so wie er im Moment ist? Kein Tipp hat gegriffen. Ist doch eigentlich cool.
Muss ich sagen, dass Andi, also sobald
ja,
Petersen am
gut,
Start ist, er eh immer auf ihn tippt. Von daher gehen dann, also selbst wenn er vielleicht nicht die Chance sehen würde, würde er auf ihn tippen.
Wenn ich nicht auf Petersen gesetzt hätte, hätte ich auf Van der Poel gesetzt.
Ja. Ja, aber ich also ja, wie vorhin schon gesagt, Pogacar einfach geiler Rennfahrer und der wird Sanremo noch gewinnen, 100%.
Ja, ich hoffe.
Also
ich hoffe, dass der
weiß ich nicht.
Alle Monumente gewinnt, wäre geil.
Da würde ich jetzt nicht unbedingt mitgehen, also nicht, dass mich das nicht freuen würde oder so, aber
Sanremo ist auf jeden Fall das Unwahrscheinlichste, finde ich.
Ja, es wird schwer, auch Roubaix wird schwer, also ich bin immer noch, oder was heißt immer noch, ich weiß gar nicht, ob ich es schon mal gesagt habe, aber ich würde es mir schon eher vorstellen können, dass Van der Poel alle 5 Monumente gewinnt.
Also für mich ist Pogacar eher Sanremo als Roubaix, um ehrlich zu sein, weil Sanremo, damit er das Ding knackt, müssen die es einfach schaffen, wirklich die ganze Schipresse schnell hochzufahren.
Müssen die mit Ayuso,
das
Almeida, Morgado.
Nee, das waren genau, ich glaube, die ganz genau die falschen.
Nee, da du brauchst halt die einfach Berg
und einfach Leute,
Berg und
die das Ding da positionieren, ne? Also
okay, ja, hast recht. Ja. Also ich hätte nicht gedacht, dass Philipsen da mit drüber kommt dieses Jahr, aber ich finde Philipsen eigentlich geil. Und ich habe bei unserem Freund Rainbow geguckt und der hasst Jasper Philipsen. Hat schon so zwischendrin gesagt, ja, egal, kann jeder gewinnen, nur nicht Philipsen. Nicht so, er hätte es nicht sagen dürfen.
Ich glaube, wir hatten das ja auch schon im Podcast, sah am Anfang so bei manchen Radrennen nicht so gut aus. Aber ich finde, der hat in den letzten 2 Jahren die Art und Weise, wie der Radrennen fährt, auch komplett verändert.
Ja, also.
Der fährt viel, viel aggressiver. Also wenn er nicht selber, also der riskiert auch mal. Ich habe das Gefühl, der versucht selber gerade sich als Rennfahrer auch in Rennen weiterzuentwickeln.
Der gewinnt ja jetzt auch Roubaix.
Also wie er die angeht.
da gehe ich jetzt noch nicht unbedingt
also,
mit. Aber
schon eigentlich krasser Typ.
Ja.
So, man nimmt ihn ja als reinen Sprinter irgendwo wahr, weil er halt in einer Rundfahrt da der dominante Sprinter sein kann in der größten Rundfahrt der Welt. Aber er ist ja definitiv mehr als ein Sprinter.
Ja, aber das aber auch, finde ich, so richtig durchgestochen ist das schon letztes Jahr bei Roubaix. Also das war schon, da ist er Radrennen gefahren. Also da hat er nicht einfach gewartet, dass er sprinten kann, sondern da ist er
eigentlich auch schon in den ganzen Rennen im Frühjahr letztes Jahr hat er gezeigt, dass er eigentlich da auch eine Daseinsberechtigung hat. Und ich muss sagen, er bringt ja auch für Sanremo viel mit. Also natürlich, er ist Sprinter vom Grundsatz her, aber er ist natürlich auch einer der Besten im Positionsfahren. Also er hatte einfach die letzten 40 Kilometer, würde ich mal behaupten, immer die richtige Position, auch immer eine sehr, sehr kraftsparende Position. Ja. Und er musste ja auch, wie gesagt, nicht bei Pogacar im Hinterrad sein, beim Poggi oder auch nicht bei seinem Teamkollegen, weil wenn die nur mit eine Handvoll Fahrer über den Poggio fahren, dann ist halt Van der Poel dabei und er kann da eben noch so ein bisschen was sparen, um mit 10, 15 Mann drüber zu fahren. Wie gesagt, also bringt alles mit für das Rennen, alles perfekt für ihn gelaufen. Am Ende gewinnt er. Mit Sicherheit nicht unverdient, aber ich hätte im Vorfeld auf keinen Fall auf Philipsen getippt, weil ich den Rennverlauf so nicht vorgesehen habe. Also ich dachte, es sind 6 Fahrer, die maximal über den Poggio fahren.
Also ich finde, man hat es in Poggio dann irgendwann, als Mathieu das erste Mal mit rausgeht in Pogacar, dachte ich, okay, gut, da gibt es irgendwie einen Plan B. Also wird er nicht fahren, wenn er alleine da wäre. Und also die müssen ja vorher schon geredet haben. Er hat es ja irgendwie auch gesagt, dass er es im Radio gesagt hat, aber es muss ja schon vor der ersten Attacke von Pogacar gewesen sein. Aber er muss auch sagen, er hätte es halt auch nicht gewonnen, wenn Mathieu nicht da gewesen wäre. Ne? Also da wäre entweder Pidcock angekommen oder Pidcock mit, wie heißt der Kollege, Sobrero. Also ich glaube, da wäre einer alleine hingefahren ins Ziel. Sei es Mohoric oder so. Von daher hat er ihm da viel zu verdanken. Und das finde ich auch das Krasse, dass Mathieu in dem Moment ja, er sagt es ja am Rennen selber, ne? Er wäre auch okay damit gewesen, mit Pogacar ins Ziel zu fahren. Ich glaube, es wäre auch passiert, wenn er es wirklich zu 100% gewollt hätte und das Selbstbewusstsein gehabt hätte. Weil die Beine hatte er gehabt, offensichtlich. Aber ja, krass. Und stell dir mal vor, der wechselt das Team nicht. Also, dass Alpecin das Geld zusammenbekommt und die beiden weiterhin so als Duo fahren können. Das ist schon geil. Weil das wäre, glaube ich, auch so das Einzige, was so diese Jumbo, die heißt nicht Jumbo, ne?
Diese dämliche Kampagne auch, Mann. Ihr habt euren Namen
Wismar Liese Bike
kacke erneuert. So.
Auf jeden Fall Wismar Liese Bike, die da so wirklich nochmal richtig reinstechen können und so zwei absolute Hochkaräter bei solchen Rennen an den Start bringen, so wie Roubaix halt auch, um da wirklich relevant zu spielen.
Ja, es ist, kommt ja auch auf den Charakter an. Also ich rechne das Mathieu auch total hoch an, dass er da runterfährt, sich umdreht, sieht, ich weiß nicht, habt ihr mitbekommen, ab welchem Zeitpunkt er wusste, dass Philipsen noch da ist?
Der wusste im Poggio, wusste er, dass Philipsen gute Beine hat.
Dann halt auch einfach für den Pferd direkt, ne? Ohne da, ich weiß nicht, du sagst, er hat nicht das Selbstbewusstsein gehabt. Ich sag, es musste trotzdem dann auch erstmal machen, so umzuswitchen in der Situation. Gibt es andere Fahrer, die das trotzdem nicht machen würden?
Die Interviews muss ich halt dazu mal anhören oder die Aussagen, wo er sagt halt, das war vorher so der Plan und er hat es halt, ich glaube, es war im Poggio, langmäßig festgesagt, aber auf jeden Fall in der Abfahrt ist er nicht mit durchgegangen, wo er wusste, Philipsen hat gutes Bein. So, und da hatten die aber ein Loch.
Ja.
Ja, also er hätte.
Das Loch war, so, das war nie wirklich groß, ne? Aber er hätte es halt auch größer machen
Einzige,
können.
Der Einzige, der es geschlossen hat, war ja Pidcock.
Das kann also erreichen.
Auch Pedersen ist in der Abfahrt selber nicht und das wirklich auch nur näher Abfahrt, gekommen. Ja. Klar, da hast du unten nochmal 1,5-2 Kilometer flach.
Ja, aber du weißt ja, wie es ist, ne? Da einmal zögern, das war's. Einfach schon geiles Rennen, oder?
Ist
das
immer,
Finale.
Ist
ganz
immer.
Ehrlich.
Definitiv ultra, ultra geil, wirklich. Also.
Ja, aber ey, das musst du dir vorstellen, die kommen unten raus und du weißt nicht, da sind ja alles, sind Bergfahrer, Klassikerfahrer, Sprinter dabei und du weißt nicht, wer gewinnt.
Ja.
Weil es nicht klar ist, unbedingt ein Sprinter
gewinnt.
Es gibt
so wenige Rennen, wo es einfach so ist, es macht so Bock. Jedes Jahr wieder.
Ich glaube, es ist das Einzige,
ja,
das, oder?
Deswegen sage ich,
wirklich
das,
sagen
das
kannst,
ist die spannendste Stunde des Radsports. Also du weißt halt wirklich bis zum Zielstrich eigentlich nicht, oder bis auf die letzten 50 Meter nicht, wer gewinnen wird. Und da sind die meisten Rennen ja schon weit im Voraus entschieden. Oder zumindest mal sind es dann nur noch 2, 3, die um Sieg fahren bei der Flandern-Rundfahrt oder sonst bei den anderen Monumenten. Deswegen, geiles Rennen. Kann man nicht anders sagen. Ich freue mich schon wieder aufs nächste Jahr.
Ja.
Wäre auch wieder hinfahren. Vielleicht sollten sie zweimal fahren im Jahr einfach.
Oder endlich Frauenrennen auch machen.
Wäre auch mal an der Zeit eigentlich, ne?
Eine Situation fand ich richtig unsympathisch.
Nee.
Andi, weißt du welche? Als Carrera, heißt er Carrera, ne? Einer der Carreras, der ankam und sich gefreut hat, da hast du bei dem Handschlag schon gesehen, die Dollarzeichen in seinem Auge, Junge, die waren größer als sein Kopf, ey. Das war so richtig, der hat sich so gefreut. Der hat danach erstmal sich wahrscheinlich irgendwo hingesetzt, eine Zigarre angezündet und erstmal einen teuren Champagner gegönnt.
Der hat so Mario-Coin-Sounds nur im Ohr gehabt.
Ich kenne den ja gar nicht, aber der wirkt wie so aggressiver Manager. Also, weißt du, wie so einer, der solide in Gespräche reingeht.
Ja, ist schon eine Type auf jeden Fall. Es standen beide übrigens da, die sehen sich nur nicht ähnlich nach dem Ziel. Also Alex Carrera, der ist der, glaube ich, der, wo man ein Bild vor Augen hat, ne, mit dem kahlgeschorenen Kopf und akkuraten Augenbrauen. Und der Bruder sieht ganz anders aus, also statt direkt daneben. Haben jetzt ja seit kurzem das Management von Philipsen übernommen. Weiß ich nicht, ob das Ganze das jetzt aber einfacher gemacht hat für die beiden, weil es spricht ja jetzt doch sehr viel dafür, dass man besser oder man gut bei Alpecin de Koenig bleiben könnte in dieser Konstellation, dass das sehr erfolgreich funktionieren kann. Ja, aber natürlich freut man sich dann für den Fahrer, mit dem man zusammenarbeitet, nicht nur, weil er dann vielleicht jetzt ein bisschen mehr daran verdient. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es seinen Marktwert jetzt unbedingt nochmal vergrößert hat. Also da er jetzt auch erst seit kurzem mit ihm zusammenarbeitet, wird er an der Prämie jetzt auch nichts verdienen, wenn er eine hat für Milan Sanremo, wovon ich ausgehe. Aber ja, ist schon immer gerne bei den Kameras dabei, wenn die Fahrer durchs Ziel kommen.
Ja, hat Spaß gemacht. Können wir irgendwelche Schlüsse ziehen jetzt auf weitere Rennwochenenden? In 2 Wochen gibt es Flandern-Rundfahrt, in 3 Wochen gibt es Roubaix. Wout sitzt noch auf dem Vulkan, ja?
Ja, ich würde sagen, die Karten werden jetzt noch mal ein bisschen neu gemischt, ne? Weil nicht jeder, der bei Sanremo jetzt vorne mitfährt, ist automatisch bei den Klassikern dabei. Ich glaube, was Paul schon angekündigt hat, dass Trek einfach eine solide Mannschaft für die nächsten Rennen hat. Scoogins ist ja jetzt auch ja, ihr wisst, wen ich meine. Der ist jetzt
nur noch Scoogins.
Scoogins heißt er? Scoogins, ne? Der ist ja jetzt auch noch kurzerhand mitgefahren. Scoogins. War auch bis im Finale dabei. Also wahrscheinlich sprechen wir jetzt alle falsch aus, ja? Und die korrekte Aussprache.
Ja, ist egal, ihr wisst, wen wir meinen.
Ja, auch Stolven am Ende mit dabei. Der irgendwie, auch wenn er jetzt in der letzten Zeit gar nicht so gut war, aber Sanremo kann er immer, ne? War auch mega stark, also.
Ja, krasser Typ auf jeden Fall. Richtig krasser Typ. Ich sag, Wout macht's genau richtig und kommt erst da vom Vulkan runter, wenn's sein muss und mit maximaler Form, weil der braucht auf jeden Fall auch maximale Form, um mitzufahren.
Also,
Der wird nur Zweiter. Und ich glaube, Laporte war jetzt eine Ausreißer, dass er so schlecht war.
Irgendeinen Grund gehabt haben. Ich glaube nicht, dass er so völlig jetzt außer Form ist. Aber aktuell sieht wieder alles nach Pauls Prognose aus. Jumbo Visma zu den wichtigen Rennen klappt es nicht.
Wir werden es sehen. Also ganz ehrlich, am Ende gewinnt eh keiner von denen, die Klassiker, die ganz Großen. Und ist auch in Ordnung.
Auf jeden Fall freue ich mich. Ja. Übermorgen geht es schon stimmt gar nicht. Heute ist ja gar nicht Dienstag. Also in 3 Tagen, Donnerstag, fahre ich wieder nach Belgien.
Zum E3-Preis.
Gent-Wevelgem.
Und das Schlimmste ist, dass Mats ein Vierter geworden ist. Und ein Mats, der sauer ist, ist wahrscheinlich sogar noch gefährlicher als ein Mats, der happy ist.
Ja,
oder?
Ja, also ich glaube schon.
Doch, ich dachte, du bestätigst mir jetzt das Bild, wie so ein Hulk da auftritt in Belgien und sagt.
Mir wäre es recht, wenn er ein bisschen überlegter fahren würde. Aber ist schon das große Ziel, Monument zu gewinnen. Ne? Da ist er jetzt, glaube ich, erstmal ein bisschen Enttäuschung überwiegend, als jetzt noch irgendwie sauer zu sein, weil hat er jetzt auch nichts falsch gemacht. Ja?
Man kann schon sagen, er war jetzt nicht gut, also es war jetzt nicht 100% an einem Tag. Er hat jetzt nicht 100%ig.
Also, ich meine, wie gesagt, ich
jetzt nehmen wir die Fehler
war
raus.
Überrascht, wie stark Matthews war für seine Fahrweise, aber du darfst halt nicht vergessen, er fährt von Position, keine Ahnung, 15, 20 vor am Poggio, ja, geht die Attacke mit, direkt, ja, fährt zu, fährt auch in der Abfahrt quasi hinter den zwei her. Also der hat da unmittelbar vor dem Sprint schon deutlich mehr gemacht als die anderen beiden.
Ne, Andi, er fährt die Attacke nur zu, weil die vorne rausnehmen. Er hat ein Loch,
wenn es losgeht. Ja, klar, also er fährt trotzdem voll hinterher, ja, er fährt ja trotzdem voll also hinterher und bleibt dann eben nicht wie Philipsen auf Position 10 sitzen und lässt andere das Loch zufahren, sondern muss natürlich selber investieren, weil ich glaube, für ihn war der Rennen, also der Wunsch war halt mit den ersten 5 Fahrern ungefähr über den Porsche zu fahren und dann zum Ziel. Ja, und dann hast du halt nicht mehr unbedingt die Beine für nochmal so einen Sprint zu fahren nach 300 Kilometern, ne?
Was, glaube ich, auch noch hätte ein Gamechanger im Finale sein können, wäre Filippo Ganna, wenn er nicht irgendwie Probleme gehabt hätte, vergessen, technische. Weil der war am Poggio wieder genau da. Und,
was hat der gehabt? Stell, weiß
also
man
wenn
das? Der,
also wenn unten quasi zwei in...
Keiner weiß
ja,
es,
irgendwie
ne?
ist in der Abfahrt ja, komplett zurückgefallen. Der kommt dann irgendwie auf 1,40 rein oder so. Also,
ist irgendwie Platten oder so, ne?
Technisch, der ist schon irgendwas... Ja, der ist schon irgendwo durchgefahren, glaube ich. Ich weiß auch nicht genau, was das war am Ende, um ehrlich zu sein. Aber der war
erschrocken, als der Pidcock im Unterarm durchgefahren ist in der Kurve.
Ja. Unter dem Lenker.
Aber ich glaube, fragen, was das war.
Also Pidcock ist die Abfahrt, glaube ich, auch echt deutlich am schnellsten runtergefahren. Ne? Also wie der da einmal auch Van der Poel hinten drauf gefahren ist fast, war schon krass. Also weil du siehst halt vorher Pedersen, ne, der schafft irgendwie nicht die Lücke in der Abfahrt zu schließen, aber dann kommt der Pidcock da einfach vorbei. Und fährt dem anderen noch fast hinten drauf vorne. Schon krasse Skills auf jeden Fall.
Ja, der Typ ist krass. Das ist nicht mehr normal. Ja,
ja lass mal jemanden fragen irgendwo bei Ineos, was da los war. Vielleicht finden wir ja jemanden, der es weiß. Off-topic, aber Genesungswünsche an unseren Freund Kim Heiduk übrigens, der sich ultra abgemault hat, dem es aber, glaube ich, wieder ganz gut geht. Ja, Lecko Funny, so habe ich noch selten jemand fliegen sehen.
Gute Besserung.
Aber wird schon wieder. Gut, und jetzt, lieber Mensch, der im Besenwagen sitzt und uns zuhört, wenn du keinen Bock auf Englisch hast, kannst du jetzt ausschalten, denn wir switchen jetzt. Nee, wenn du aber wissen willst, was Hookless ist und warum und wieso und warum sich alle aufregen, dann bleib dran. Alright. As I already said in the introduction, Besenwagen, the Broomwagon, is just stopping in Indianapolis and opening its doors for your colleague told me you are one of the most requested interview partners at the moment in the bike industry for Nathan Schickel, who is a product manager at Zip Wheels in Indianapolis. And the question is clear. Hookless is the topic, and we will dive into why this is so important at the moment. Hello, Nathan.
Hello. So quick introduction of myself. Nathan Schickel. I've been at Zip almost 21 years. And, you know, started when Zip was a very small company, and we had to do a lot of different jobs. And through the years, I've been customer service, sales, and now product management for almost 14 years. So overall, it's been a fun journey with Zip, and it's been fun to see how we've continued to develop wheels. And now these days, I have the opportunity to actually have my finger in that process and be helping develop the wheels. So the engineers that I work with love to joke that that I like to play engineer, and I do, but most of the time I just try to step back and let them do their job.
Yeah, but I know I'm also working in an industry job too. The cooperation between product management and engineering is super important. And if the product manager knows what the engineers do or like what it is to build the product, it's always good because you have another perspective.
Yeah. Yeah, exactly.
Yeah. Then I think it's pretty cool. We have an athlete here who is already on Hookless. We have an ex-pro who I guess has never ridden any Hookless, and I am a hobby rider. And I, yeah, actually just got a clue of the topic in the last weeks and just understood what Hookless is, the last week. So maybe for our listeners, you can give an explanation what is going on in rim building industry. What is hookless? What was it before? What is the difference? Why is this happening?
Yeah. So, you know, looking back, rims initially, and this is going way back, you know, when bicycle rims, especially for city bikes and others, started to transition away from tubular, they used a hookless profile, but they were very low pressure systems and they were for wider tires and smaller wheels. As now fast forward to 2018 and 2019, when the Zip design team was looking for that next way to make riders faster. And one of the discoveries that they found was that despite what we saw in the wind tunnel, a wider tire at a lower tire pressure allowed a rider to go faster for the same amount of watts, or allowed a rider to ride at the same speed, at their target speed, for less watts. And we learned this through a test that we actually performed in Hawaii on the Queen K Highway, which is the famous portion of the Hawaiian Ironman bike leg. So in that test, very quickly, we tested a 23 millimeter tire, a 25 millimeter tire, and a 28 millimeter tire, all on our 808 wheel. And this was back before tubeless had really taken hold. So this was on a tubed system with a narrow internal rim width. And so the whole goal of the test was that we had a rider with an instrumented bike, and that rider rode at 40 kilometers an hour across a dedicated course. And they did multiple runs on all three different tire sizes at different tire pressures. And then we looked at the rider's output in watts, and we wanted to find out what was the fastest, meaning what had the lowest amount of watts for the given speed. So we had set 40 kilometers an hour as the speed required. And so at the end of the test, what came out of that was that a 28 millimeter tire at about 72 PSI was the fastest for that particular wheel system, despite the fact that in the wind tunnel earlier that year, all of our data pointed that a 28 millimeter tire was absolutely the worst choice to put on that tire, on that wheel. Mm-hmm. So that led our engineers down a path of how that wider tire affects the rider's performance. And it was at the beginning of hookless road starting to take over, or not hookless road, sorry, tubeless road wheels starting to take over. And at the same time with another group of designers, there was an effort ongoing inside our development group to really look at how we make a carbon rim and see what waste we can take out. Because how we had made a carbon rim up to that point had really been just building on what we knew historically. So from the tubular rims we made back in the 80s and early 90s to the carbon clincher rims we started making in 2009 and 2010, and it had just been minor iterations along the way. That particular project we called Clean Sheet because literally all of the engineers were asked to start with a clean sheet of paper and rethink of how they would design a carbon rim. Were they doing it today? So they played with a lot of different ideas. And one of the ideas that they started playing with was because we were finding that lower tire pressures and wider tires presented a high level of efficiency for the rider, that meant that a hookless wheel system, so a wheel system where the tire, the rim itself does not have a hook at the top of the rim that actually keeps the bead on. So the hooks came around sometime in the middle of the 1900s as higher pressure tire systems came along. So, and one of the things you have to remember is that especially on road bikes, for a long time, the ideal was the narrowest tire at the highest tire pressure was assumed to be the fastest system. So I'm not gonna insult.
It's kind of funny when you say that, because reason has told us the exact opposite.
Yes, exactly. So my background, when I started racing bicycles in the 80s, and I never achieved any level of real ability, but I raced a lot on the velodrome. And so, you know, that high pressure, narrow tire mindset is even worse. So I'm used to 19 millimeter tires at like 200 PSI. That was what we were taught. Right. And so as the engineers started bringing us some of these ideas, and I will never forget the day that I had an engineer come to me and hand me a hookless wheel and say, go ride this. And he said, you know, go ride this. Let me know what you think, and come back and tell us. And I said, okay, anything I need to know about this wheel? Well, it's not a standard clincher rim. It's a hookless rim. And he explained that, you know, a standard clincher rim actually has a lip at the top that's a hook that's intended at super high pressures to hold the tire onto the rim. This was a low pressure system. And so I had a maximum tire pressure of about 5 bar. And I laughed at him. Because of my background in track, because of my background of being a larger rider, that I've always had to ride higher tire pressures just because I tend to pinch flat, I tend to have other problems. And so I laughed at him and I said, 5 bar, there's no way. And I sat down with one of the other engineers who was really involved in it, and he said, listen, start at 5 bar, take it down a half bar at a time until you feel like the tire doesn't run right, until you feel like either the bike is bobbing on the road or the bike doesn't handle right, and then move it back up a half bar at a time. And so I started playing with that. And immediately it struck me as, holy cow, this is a really amazing system because it rides really, really nicely. And I was actually using a silver Sharpie marking on the sidewall of the rim, you know, my tire pressures. And I started at 5 bar, then 4.5, then 4, then 3.5. And I think I even got down to about 3. And you know, each time I went down, I was like, okay, it still doesn't feel slow. And then finally I got to that point where, okay, feels like the tire was bobbing a little bit. Around turns, I felt the tire swish around a little bit, moved it back up. And so, you know, that was, for me, that was where Hokos came from. And it came from the idea that we could present a wheel that performed better, gave the rider a higher level of efficiency. And because of that clean sheet project that was ongoing at the exact same time, was lighter. So the 303, which was the model of the wheel that the clean sheet team was working on, the previous model 303 was about 1,560 grams for a set of wheels. Hmm. The new 303 came in at about 1,360 grams, so almost 200 grams lighter. So since then, just due to minor changes and improvements, it's gained weight. It's a little bit more than 1,400 grams, but it's still a very lightweight wheel. And so what we realized was we can make a wheel that allows a rider to go faster on wider tires with lower tire pressures and be more comfortable and have more energy left at the end of the ride for the sprint, or be able to use that energy in a different way across the ride. And for us, that's how we approached hookless, was a way to allow the rider to ride faster. So I think I've answered your question of what's hookless. Where do we go now? Yeah.
Maybe I already understood what hookless looked like, but I understood only last week how it works when a colleague of mine explained me, like, the diameter of the rim is bigger than the diameter of the of the tire. And that's why the tire stays in, because I thought, why doesn't it just slip out when the hook is gone? But it's completely logical that when you inflate it, it stays there because the diameter of the tire is smaller. That's how I understood it finally. And this is what was going on even for longer in off-road rims.
Yes.
I understood, yeah.
Yeah.
Because the pressure is lower there.
Absolutely, yes.
Yeah, so you don't have the, you don't need to fear that it blows out.
Yeah, so for quite a while now, you know, SRAM, Zips part, parent company, has actually had Hokus rims in the mountain, in their mountain bike wheels. And SRAM stopped making mountain bike wheels in 2018, right before we launched our mountain bike, our signature mountain bike wheel, the 3-0 Moto. And the 3-0 Moto was really aimed at enduro riders and really aggressive trail riders, which was obviously, with Zip's background in triathlon and road racing, a real departure. But that is also what led us down the path of where we are today with what we refer to on the road side of total system efficiency. Because what we realized was with that wide rim, the 3-0 Moto is 30 millimeters wide internally, we could change the shape of the tire, change how that tire reacts over differing undulating terrain, and give the rider more control by keeping the tire on the ground. While it's magnified off-road in mountain biking, the effect is still there on the road. And so that was also one of the reasons why our engineers headed down the path of a hookless rim, but more specifically, a wide hookless rim. So,
yeah, go on.
So previously, clincher rims were 17 millimeters or 19 millimeters internally, so very narrow. Our hookless rims are 23 or 25 millimeters internal. And while I know we're talking about millimeters, so it's not a massive difference, that changes how the tire is shaped. It also changes the amount of air volume within the tire, and that changes how that tire rides at low pressure.
Okay. Yeah.
So what I feel over the recent years, I mean, I have never had any problems with like 25 mil inner width, and I'm actually riding the tire size suggested by Zip and also by my partner, and never had any trouble. It feels like that on the educational side, maybe not enough work has been done on like also communication, because it feels like that we still, in general speaking, speak up more bar in the tire than we actually should use, and also like what tires actually fits where. And I think that's also where we should lead in the discussion, because people actually asking.
That would be the next thing I would have asked, is like, we have to come to the point to clear the make the question why this is a problematic topic at the moment, because everything you explain is super good, and I want to ride hookless rim now. And but in professional sports, and also it's a topic at the UCI, people talk about the system, because I don't know what are you experiencing. Where does the problem at the moment come from?
So I need to back up a little bit in history to answer your question. So during that time when we were developing this new 303, there were also new standards for the bike industry being instituted by ETRTO, which is the European Tire and Rim Technical Organization, and then eventually ISO, the International Standards Organization. So, you know, and Zip has had technical members sitting on the wheel committees for both ETRTO and ISO for several years. And while those new standards were being developed, the Zip technical people actually worked on those standards. So what that enabled us to do was to make a wheel that met those standards every single time it comes out of the mold. So fast forward to today, we're now on our second round of standards. And the second round of standards was more focused around what tires can fit what rims. So when the standards were set, all of the onus for holding dimension was placed on the wheel manufacturer, because the tire manufacturers wanted a uniform envelope in which to design a tire around. So that meant that a wheel manufacturer has very tight tolerances and dimensions that they have to hit with every single wheel. And so we've done that. Part of that discussion was, through our testing, we had figured out certain tires fit certain rims very well. And that is what informed tire compatibility charts. And that's a lot of what's being questioned today. So back in 2021 was the first time a tire compatibility chart came out. And, you know, a 28 millimeter tire was approved to fit on a 25 millimeter internal width rim. So that sort of speaks to our 353 NSW wheel on a which has a 25 millimeter internal rim with a 28 millimeter tire. And as we went to market with it, we had a lot of success, and we've sold quite a few thousand of wheels. And over the years, one of the other things that we've done is we've extended a lifetime warranty on our product. And that's not just against defects. It's also against, if you damage the wheel while you're using it as intended. So Paul, your victory at Track, I have to take exception to.
but there, I still have to say, I rode 4Ks on the flat tire on a rocky path. So on one point, any rim will have collapsed. So it's just like, it's nothing. They need the fall of Schwalbe nor Zip. So yeah.
So it was more of a joke, but
I just want to make clear, because people are still confused by what I see when they're seeing that.
Absolutely. So, you know, we have enough confidence in that wheel that we're producing today that we can extend a lifetime warranty. But the other side of that means our consumers, our users are incentivized to contact us and send wheels back when they have a problem, which means we have a consistent data feedback loop. So we see what's happening in the market. We see what happens when a wheel fails. We can then improve the wheel. So overall, that's been a very good system for us. And, you know, from a professional racing perspective, it was during COVID. I think it was Paris-Roubaix in 2021, the October Paris-Roubaix. So our goal was to have our professional team, Movistar, race Paris-Roubaix on hookless tubeless wheels. And up to that point, you know, we've always had a goal to win Paris-Roubaix on a carbon wheel, and we achieved that years and years ago. And our goal was, okay, great. We have a new technology that gives riders an advantage. Let's show them that it is an advantage. So we sent some SRAM employees to Movistar to do some testing. And the Movistar team realized, okay, this is a massive advantage, because we can ride a lower tire pressure than tubular. We won't have pinch flats. And overall, we'll have a good result. So our goal when we did that was to get one or two riders on the team, the entire men's team and the entire women's team, because that was also the first women's Paris-Roubaix, switched to tubeless hookless. And I think coming out of that, between men's and women's Movistar team, there were two flat tires, both of which happened on pavement due to being cut. No pinch flats, no issues. So fast forward to this year, we now have a total of four teams, two women's teams, three men's teams, five teams. So two women's teams and three men's teams racing in the World Tour on tubeless hookless wheels. So, and we've seen two incidences, one at UAE Tour with Thomas de Gendt, and one at Strade Bianche with
Adamitz.
And I apologize to Johannes Adamitz. So with those two incidences, I'll cover each of them individually. So Thomas de Gendt at UAE Tour, you have to watch a little longer than the video that's on Twitter. You actually have to have watched the Eurosport feed. And, you know, shout out to Max, because here in the United States, for the first time, I've gotten to watch the UAE tour. So I was able to watch that stage. And as we watched it, what we realized was that, you know, he was riding on the left side of the group, and the group sort of shifted a little bit left, and then you see him hit something and fall. In his report after the fact that he gave to the team was, I hit something that caused me to fall.
I saw that.
And I received a wheel and returned to the race. So he tweeted after the fact, after the race, I hit something on the road. If there was a photo, I'd love to know what I hit. Unfortunately, there were people that started to talk about the tire and rim choice and not the fact that he hit something. So, and while we work very hard to make our rims as strong as possible, we also have to counter that with making them as light as possible. And so there are limits, and our wheels pass all of the international standards and beyond. And in fact, when we moved to a hookless wheel, one of the things that we saw was up to a 40% higher impact resistance over our previous tubular wheels, and like 20% higher than our previous hooked Kuncher wheels. So a very strong wheel nonetheless. But as you guys know better than I do, professionals do really, really amazing things with bicycles and bike wheels. And sometimes they hit stuff at high speed, and that means the wheel breaks. So, and that's why that particular tire came off in that condition or in that situation. So it took us a couple of weeks to get the wheel back. We got the wheel back. The first thing our engineers did was look at the wheel, and the damage that we saw on the wheel was consistent with a pretty major impact. Then they sectioned the wheel, and they looked at each individual carbon layer to make sure the right carbon was in the right place and the wheel was appropriately made. Like, it was made according to our standard. So overall, we have to trust Thomas and what he said. He hit something hard enough to fall, and that's what broke the rim. And in the process of that, the tire came off the rim. So in the report we received from Lotto Destiny, he was riding at an appropriate tire pressure, well under 5 bar. So overall, I think the team was doing everything right. And, you know, one of the other things that we can know is Movistar had a team of riders there. Q365 had a team of riders there. And they were all riding same or similar wheel setups. And Q365 also shares a tire sponsor with the Lotto Destiny team in Vitoria. So there were riders riding the exact same wheel, exact same tire, exact same setup as Thomas that day that did not have any problems because they didn't hit anything. Moving forward a week with Strada Bianchi, you know, the Lotto Destiny team chose a wheel set that had previously had success at Strada Bianchi back in 2022 when we launched the 353. Alejandro Valverde rode to second place at Strada Bianchi on a set of 353 wheels. So with 28mm Conti tires. So it wasn't an unknown setup. Johannes, in his report, stated that he hit something in the road, a pothole at high speed. And his next statement was, nothing felt wrong, so I continued to ride. He said later on, the tire flatted, and he continued to ride. And he didn't stop riding until the tire actually came off the rim and he could no longer ride the wheel, at which point that was when the photo was taken. Unfortunately, that photo was taken and there was no context given that he had ridden a distance afterward. So in our sort of examination of both of these situations, the problem was not caused by the tire and the rim choice. The problem was caused by impact first, and eventually the tire came off the rim.
Yeah. I think these accidents were a lot in the press, and a lot has already cleared. What I would like to know are two things left. We are always talking now about 28 millimeters. Did I get it right that when I choose even wider tires, I guess, yeah, even racing goes in the direction where we now use 30 millimeters mm-hmm. more as a standard. It's even better for that system?
Yes, it can be.
Yes.
So, you know, a lot of riders want to choose 28 because they're you know, they have like my personal history, having started racing on 19 millimeter tires. So seeing a big wide 30 millimeter tire can play with your head, right? And so choosing 28, it's just a psychological thing. According to our data, moving on a 303 or a 353 wheel from a 28 millimeter tire to a 30 millimeter tire will cost you about a half a watt on a climb like the Koppenberg on the uphill. So just from a weight perspective. So depending on the tires you're using, you're looking between 20 and 40 grams of weight change over the bike. And that 20 to 40, that 40 grams on a 10% hill is a little less than half a watt. Okay. Aerodynamically, it'll cost you about a watt. So right now you're at a deficit of 1.4 watts. But from our measurements of rolling road, so being able to just isolate just rolling resistance and vibration loss is what you feel when your body is moving up and down, whether it's a smooth road or a rough road. The benefit to a 30 millimeter tire is about 6 watts. So you have a 1.5 watt disadvantage and a 6 watt advantage.
Do you also measure, or is it possible anyhow to measure corner speeds on different tire sizes?
We have not been able to reliably measure that. And a lot of that is subjective to the rider. So just some of the information that we have going back to that October Paris-Roubaix in 2021, the Movistar guys made the statement that they liked the way a 32 millimeter tire rode in the back. They did not like a 32 millimeter tire in the front because it changed the way the bike handled. Fast forward now 2 years, two more Paris-Roubaix. The standard setup is the 32 millimeter tire front and rear for some of the riders. So from a cornering perspective, at least my personal feeling is that a wider tire in cornering actually gives you better performance because you have more rubber on the road. You just have more rubber to lean through the turn with, through the turn with. So I don't race anymore. I race a little bit on the track, but I don't race anymore on the road, but I still like to try to go as fast as possible. And so one of the things that I've seen is that moving to a wider tire means a little bit more rubber, means a little bit better cornering.
Well, last question of mine is, where do you see the industry going now? Will hookless be the standard? Will the rims get even wider? Will we, what do you think from here on? Will there be limitations?
I don't know. I don't know if there will be limitations. So back in 2020, when we launched these wheels, we also started actively communicating with tire manufacturers because there's a, you know, we don't make tires, so we're reliant on tire manufacturers to make compatible tires. And so I think there will be still some period where tire manufacturers make better and better tires for hookless systems. I feel like hookless systems are safe and lead to the best performance for a rider. So I think hookless will eventually in the future become one of the standards. I think there will be holdouts, just like there are still, I mean, there's what, still two teams in the World Tour still riding tubular. So, I mean, there will always be holdouts, right?
Yeah, it's always a topic here.
But at the same time, I think there will eventually be a limit found for where a tire is too wide for most racing. You know, you take the Spring Classics as an example. If I were a pro, I'd want a 35 millimeter tire. I wouldn't want even a 32. I'd want to ride a 35. Because there are so many watts to be saved over the cobbles. So, but I'm not a pro. And so I have to, you know, I have to make what our pros and our consumers will ride. And so I think 30 to 32 is probably where we'll stay for a while. I think down the road, we'll see wider tires on the classic bikes. And I think the riders will go faster for it. I think for, you know, road stages in the Tour de France, I think 28 or 30 is probably where we need to be. I think time trial stages, 28 is where we need to be. So it's really, we're getting to a point that's going to be fun because it'll be a lot like Formula One in that we will have riders talking about how they want their bike set up for the day. Not that that doesn't already happen, but there will be wider variances in what we see the setups be, depending on what the rider wants to do.
I would love to see an individual time trial on cobbles.
I think that would be awesome. years and years ago under CSC, the 4 days de Pana had two cobble sections in the individual time trial.
Yeah.
And I remember seeing that going, that is so cool. I can't imagine riding a TT bike on that, but it's amazing they do. So I'd love to see that.
Yeah. I mean, what's the guideline for someone who wants to go on hookless rims? What are the requirements? What are the limitations? What do I have to think of, you know, when setting up a hookless rim with a tire?
So, you know, it does require a little bit more thought, but we try to make that as easy as possible. So every Zip wheel ships with an orange sticker that's applied at the valve. Now, it's intended after you buy your wheels, you take the orange sticker off. But on that sticker is a QR code that you scan with your phone. And that takes you to a welcome page on our website. And that welcome page guides you through choosing a tire with our tire compatibility chart, choosing tire pressure with our tire pressure calculator. It has videos on how to install and put sealant in a tubeless tire. It also has videos on how to repair flat with a tubeless tire. So what we have tried to do from an educational perspective is to provide all of that information in one location. And all you have to do is find that orange sticker, or in some cases, there's a cardboard plaque that's actually attached to the spokes of the wheel. Both have a QR code. You scan it with your phone. It takes you right to that web page. And that is your source. And I can send you a link to that page as well. That is your source for everything you need to do to buy the right tires, set them up, get them inflated at the right pressure, and enjoy your bike ride.
Okay. And I know this shouldn't be the case, but if there's anybody on hookless that's not from Zip, I understood low tire pressure and wider tire is the go-to.
Absolutely.
Don't put your 19 millimeters on 200 PSI on a hookless rim.
No. There's no reason to ever do that again, even on the track.
All right. Thank you a lot for your time, Nathan.
Yeah, thank you.
Thank you.
And I guess we got a lot more information than we had before. Thank you.
Thank you very much.
Thank you.
Thank you, Nathan.
Ciao, ciao. Bis nächste Woche. Wir sehen uns.
Ciao, Kakao.